Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres DC-Blog Deutschland Podcast. Mein Name ist Viri und heute haben wir den vierten und letzten Teil unseres Watchmen-Podcasts. Ja, so schnell geht das. Obwohl wir diese Podcast-Reihe gestreckt haben, tatsächlich ging das doch echt ziemlich schnell vorbei, trotz der Weihnachtspause. Wir behandeln heute dann natürlich auch die letzten beiden Episoden, Episode 8 und Episode 9. Wagen dann auch noch gegen Ende dieses Podcasts einen kleinen Rückblick auf die gesamte Serie. Und ja, es gibt natürlich einiges zu besprechen, weil eben diese zwei finalen Episoden natürlich pure Gesprächsstoff sind. Und ja, natürlich mache ich das nicht alleine, sondern tatkräftig zur Seite ist bei mir nämlich der Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und ja, wir grüßen den Stefan ganz herzlich. Der lässt sich heute mal entschuldigen. Aber wir werden natürlich versuchen, ihn würdig zu vertreten und seine Lücke irgendwie zu füllen. Auf jeden Fall nochmal liebe Grüße an dich, Stefan. Deswegen wird heute der Martin mir sagen, wie die Folgen heißen. Ja, wir fangen auch dann gleich an. Episode 8. Also wir hatten in den letzten Episoden natürlich auch zwei wirklich, wirklich großartige Episoden gehabt mit Episode 6 und Episode 7. Das war dann schon sehr, sehr krass, was da passiert ist. Und jetzt steuern wir Richtung Finale zu. Und ja, es wird immer verrückter. Deswegen, Martin, möchte ich dich noch mal bitten, kurz uns den Titel der 8. Episode zu nennen.
Die 8. Episode hat den Titel A God Walks into a Bar. Also ein witziges genau. Wortspiel.
Ja, genau. Abar, so wie eben unsere Hauptprotagonistin Angela Abar. Und das Wortspiel ist natürlich auch sehr offensichtlich, weil die, wie ich sehe gerade, die Episode ist ja auch wirklich so geschrieben. Also a bar ist ja nicht irgendwie jetzt irgendwie getrennt geschrieben, sondern das hat wirklich zusammengeschrieben und die beziehen sich da auch explizit auf den Namen von der Hauptprotagonistin. Und ja, mit God kann natürlich nur einer gemeint sein. Und das ist natürlich
Dr. Manhattan.
Genau, Dr. Manhattan, den wir dann tatsächlich am Ende der 7. Episode gesehen haben. Warte, haben wir ihn da schon gesehen?
Nein, man sieht nur das blaue Licht, aber das ist alles aus seiner Sicht so aufgenommen. Ja. Man sieht Angelas Gesicht und wie es dann so in so ein blaues Licht gehüllt wird.
Genau. Das war kurz nachdem sie halt ihren Ehemann Cal, der ja Dr. Manhattan ist, den Schädel halt einschlägt und ihn davor auch John genannt hat. Ja, anschließend schlägt sie ihn dann halt nieder mit einem kleinen Hammer, fuchtelt dann in seinem Kopf halt ein bisschen rum. Man hört nur Geräusche, hört sich aber schon ein bisschen eklig an. Und dann zieht sie halt wie wirklich so einen kleinen Chip halt raus, der aber auch dieses typische Dr. Manhattan Zeichen, also in der Form des typischen Dr. Manhattan Zeichens ja, das ist dann quasi so die große Reveal gewesen in der letzten Episode. Und die 8. Episode A God Walks into a Bar startet auch dann tatsächlich mit der Personalie Dr. Manhattan und spielt in Vietnam 2009, das heißt vor 10 Jahren. Und beschreibt halt so einfach das erste Aufeinandertreffen zwischen Dr. Manhattan und Angela. Das können wir dann erstmal so stehen lassen. Was aber sehr, sehr interessant ist, ist halt einfach, was dann daraus wird. Also es wird quasi Dr. Manhattan, der ja vom Zeitgefühl her, also er lebt die Zeit nicht so, wie es Menschen tun, sondern er ist ja, ich glaube, gleichzeitig in mehreren Zeitebenen unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, er ist im Grunde überall gleichzeitig. Er erlebt alles gleichzeitig, wenn ich das so verstehe. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart.
Richtig, genau. Und und das ist halt das Interessante an der Folge, weil diese Folge ist auch quasi einfach oder halt anfangs oder so gesehen ist die ganze Folge basierend oder aufbauend eben auf diesem Zwiegespräch zwischen Dr. Manhattan und Angela in dieser Bar in Vietnam, wie sie sich halt erstmals kennenlernen, er aber schon gewisse Dinge halt voraussagt und das ist halt extrem spannend. So, Und man erfährt auch tatsächlich vieles über Dr. Manhattan selbst, was ich sehr, sehr interessant finde. Also gerade die Sache wird das da schon ge ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wird das da schon erklärt, diese ganze Europa-Sache, dass er da versucht, Leben zu
Ja,
erschaffen?
genau. Das kommt alles davor.
Okay, es kommt alles davor. Was noch so genau? Also,
Also witzig ist ja im Prinzip an dieser Folge das, was du sagst, dass Dr. Manhattan ja in die Zukunft sehen kann und im Prinzip Angela in dieser Bar anquatscht und ihr von deren gemeinsamer Zukunft erzählt, während sie das Ganze halt für
ja.
eine relativ coole Anmache hält. Ne? Sie lässt sich ja darauf ein, mit diesem Typen zu sprechen, der ja witzigerweise eine Dr. Manhattan-Maske trägt, weil ich glaube, das ist wieder mal so ein Feiertag in Vietnam, was wir in der 7. Folge auch schon
Genau.
gesehen haben, weil überall,
Da waren ja auch
ja,
in der Bar waren ja auch Leute mit so Blueface unterwegs und was weiß ich
genau, da
was.
laufen zig
Also
Leute eben als Dr. Manhattan verkleidet rum und er als Dr. Manhattan, wirklich mit seinem blauen Gesicht, das sieht man so, weil man sieht seinen Hinterkopf, trägt dann halt auch so eine Maske und die Angela hält ihn halt für einen dieser betrunkenen Spinner, lässt ihn aber quasi sich an ihren Tisch setzen und ihn einfach mal erzählen und ist im Laufe des Gesprächs immer beeindruckter von seiner Kreativität, weil seine Geschichten halt so krass geil ausgeschmückt und witzig sind, aus ihrer Sicht.
Aber es ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich finde halt auch dieses wirklich sehr, sehr, diese Redensart, die Dr. Manhattan hat, ne? Dieses sehr monotone, wenig emotional. Ich will nicht sagen mechanisch, aber das hört sich halt schon sehr, sehr monoton an, wie er halt einfach redet, ne? Dieses sehr, sehr spezielle Reden, dass du halt einfach merkst, der Typ ist halt einfach kein Mensch mehr. Das kam halt auch schon sehr, sehr geil rüber. Hast du es im O-Ton
Ja,
geschaut?
habe ich.
Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin da auch sehr, sehr auf O-Ton. Und ich muss halt sagen, dass der Yahya Abdul-Mateen das schon sehr, sehr geil macht. So. Ich mochte auch die Version, die Billy Crudup in dem Watchmen-Film von Zack Snyder gemacht hat. Aber ich finde, dass da der Herr Mateen das auch sehr, sehr gut rüber transportiert hat. So schauspielerisch. Dieses sehr spezielle Auftauchen von Dr. Manhattan, wie er sich gibt, wie er sich bewegt, wie er redet, Mimik und Gestik. Das war schon sehr, sehr gut.
Ja,
Und
es ist halt auch witzig, Dr. Manhattans Art an sich, ihm ist ja sowas wie Ironie oder Sarkasmus und so, das ist ihm total fremd, ja, der ist ja wirklich komplett straight und dadurch entstehen halt auch so witzige Situationen, weil Angela halt extrem sarkastisch und ironisch immer wieder ist und er dann halt ganz nüchtern so darauf antwortet, ne, und sagt, ja, genau so ist es halt, ne. da entsteht halt echt eine gewisse Komik, zwischen den beiden. Den könnte man eine ganze Stunde zugucken, finde ich, wie sie sich da unterhalten.
In dem Gespräch war dann auch erstmals oder wird dann auch erstmals aufgezeigt, was dann auch so alles passiert ist tatsächlich. Also was dann zwischenzeitlich so passiert ist. Also richtig cool fand ich zum Beispiel die Szene, wo Dr. Manhattan quasi den Will aufsucht. Hooded Justice, Angelas Großvater, wie sich dann herausstellt, haben wir ja alles schon in den letzten Ausgaben besprochen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber wo mir so persönlich tatsächlich dieses kleine Watchmen-Fanherz so richtig aufgegangen ist, ist halt das Aufeinandertreffen zwischen Dr. Manhattan und halt Ozymandias. Also wo er dann quasi Ozymandias dann aufsucht in seinem
Ja.
Versteck dann in der Antarktis. Das war für mich so ein Gänsehautmoment, wo ich gedacht habe, boah, geil. Und ja, es war auch extrem viel, viel Fanservice dabei für Leser des Graphic Novels. Da finde ich es auch wieder schade, dass der Stefan nicht da ist. Der könnte da jetzt wieder auch sehr, sehr gut durchphilosophieren. Aber da waren wirklich gerade in dem Gespräch zwischen Dr. Manhattan und Ozymandias, was ich gerade angesprochen habe, da waren so viele Querverweise und wirklich so viele 1:1 Zitate aus den Comic-Panels enthalten und das war so gut, ey. Und ja, man bekommt dann auch endlich so ein bisschen aufgezeigt, was jetzt mit Ozymandias so wirklich passiert ist. Also wie er in diese Europa Situation, in der er geraten ist, wie er da hingekommen ist. Diese ganzen Fötüsse, was die Mehrzahl von Fötus?
Föten,
Föten.
ja.
Die ganzen Föten im See. Das hat jetzt erstmal alles Sinn gemacht. Also du weißt dann, du hast dann auch endlich gecheckt, wie das auch so weit gekommen ist, so. Und das war schon extrem gut.
Ja, absolut. Man sieht ja dann auch, dass der Adrian White auch wirklich derjenige ist, der weiterhin diese kleinen Tintenfische regnen lässt. Darüber hatten wir ja in einem der vorherigen Podcasts so ein bisschen spekuliert. Und er hat da eben so einen Zeitmechanismus entwickelt, wo er immer und immer wieder diese kleinen Tintenfische auf die Erde schickt, um den Menschen ins Gedächtnis zu rufen. Da ist halt diese intergalaktische Gefahr, die ist noch nicht abgewandt, um so seiner Ansicht nach halt weiterhin den Frieden zu sichern.
Ja, genau. Also er tut halt auch den Schein so ein bisschen wahren. Was aber auch natürlich sehr, sehr gut und clever halt weitererzählt halt einfach wird, weil es ist halt einfach der Ozymandias aus dem Comics, der halt jetzt eben jetzt 35 Jahre oder halt ewig später immer noch desillusioniert ist halt einfach, dass die Menschen immer noch Atomwaffen bauen und was weiß ich was, hält er ja auch dann praktisch so als Monolog. Als dann Dr. Manhattan so bei ihm auftaucht, so, weißt du, er gibt ihnen saubere Energie und die bauen immer noch Waffen und sowas,
Ja.
ne? Also es ist schon, es ist so es verleiht einfach der Figur, so Ozymandias, die ja eigentlich so die Schurkenfigur war, im Graphic Novel, wobei das halt auch natürlich schwierig ist, weil, wie gesagt, das Graphic Novel und das ganze Watchmen-Universum arbeitet schon sehr mit Grauzonen. Aber es ist halt mehr oder weniger schon so der Schurke des Graphic Novels. Ich fand die Figur immer lahm, aber tatsächlich finde ich dann doch, und das muss man halt der Figur auch lassen, so schlimm die Methoden, die diese Figur dann auch angewandt hat, also eben dieses Tentakelmonster oder dieser Tentakelangriff im Graphic Novel, was ja zig Millionen Menschen getötet hat, so im Kern, ja, ist halt die Absicht, die er verfolgt hat, schon edel, so. Und er ist ja selber immer noch davon überzeugt, dass das, was er gemacht hat, eigentlich edel ist und was Gutes war für die Welt. Und ich finde halt, Jeremy Irons bringt das halt schauspielerisch so gut rüber. Also er ist halt wirklich für mich 1:1 wirklich der Ozymandias aus dem Graphic Novel, bloß älter und desillusionierter natürlich. Und für mich auch ein ganz, ganz großes Highlight der Serie.
Ja, absolut, ja.
Also, wir haben noch gar nicht so viel über Ozymandias geredet, tatsächlich. Also, immer wieder gab es halt weirde Szenen so, die wir nicht so wirklich interpretieren konnten, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt halt, wo sich das mit Dr. Manhattan jetzt so ein bisschen aufgeklärt hat. Aber man kann jetzt endlich sagen, ey, das war geil. So. Also das ist eine geile schauspielerische Leistung von Jeremy Irons. So. Und ich habe auch einen ganz neuen, ich sag mal, Respekt auch so vor der Figur Ozymandias jetzt durch die Serie erhalten.
Es wird halt auch um ein paar Facetten erweitert, ne, dieser Charakter, der, weil wir ja auch am Ende quasi merken, dieses noble Ziel, was er eigentlich verfolgt, so quasi die Erde zu einem Paradies zu machen, als Dr. Manhattan ihm dann genau das schenkt und ihn auf Europa schickt, wo er ja quasi paradiesische Zustände erlebt, merkt er, dass ihn das auch nicht glücklich macht, ne, sondern anfängt zu langweilen und dann fängt er ja an, da durchzudrehen. Ist ja auch so eine interessante Geschichte und zeigt ja generell, wie wir Menschen manchmal ticken. Wir wünschen uns irgendetwas so, so sehr und wenn wir es dann haben, merken wir, dass uns das auch nicht glücklich macht. Das gibt ihm halt nochmal eine ganz andere Schicht, eben dem Charakter. Und ja, wie du sagst, Jeremy Irons, also macht es einfach grandios. Ja, also ist schon eine der besten schauspielerischen Leistungen in der ganzen Serie, wo
Ja,
jeder
auf jeden
brilliert
Fall.
eigentlich, ne? Sticht er trotzdem noch mal raus.
Und man muss halt auch sagen, ja, also Jeremy Irons auf jeden Fall. Aber man muss auch nochmal sagen, dass diese ganzen biblischen Referenzen auch sehr, sehr interessant in diese, also auch quasi auch aus dem Graphic Novel, der ja auch sehr, sehr viel davon hatte, dass die Serie oder halt eben diese Episode das so ein bisschen weitererzählt. Weißt du, also diese biblischen Referenzen ziehen sich ja schon durch die ganze Serie. Hat sich aber auch schon durch den Graphic Novel gezogen. Ich weiß nicht, du hättest einfach keine bessere Fortsetzung machen können zu diesem eigentlich perfekten Graphic Novel so. Und sprich, biblische Referenzen, eben dieses ganze Europa-Ding ist ja quasi auch das Utopia, wovon ja Ozymandias ja auch schon immer geträumt hat. Das sagt er ja auch im Graphic Novel. Ja, und jetzt halt, wie gesagt, dieses biblische, ne, mit diesem Garten Eden, Leben erschaffen, Adam und Eva, also diese ganzen Klone, sind ja irgendwie auch jetzt so stellvertretend oder halt dann auch irgendwie so, dass Adam und Eva von diesem neuen Paradies, was er Dr. Manhattan erschaffen wollte. Und da wird ja auch sehr, sehr viel mit Bildsprache gearbeitet, weil man hat ja am Anfang zum Beispiel den Flashback, den kurzen Flashback von Dr. Manhattan, wo er ja ein Kind ist und sein Vater und er sind ja in dieser englischen Villa. Sie sind ja aus dem Krieg geflüchtet und jetzt landen sie halt in dieser schönen englischen Villa und er ist da in Sicherheit und man kann dann halt schon irgendwie so behaupten, okay, er ist jetzt quasi von der Hölle, Deutschland halt damals, in das Paradies gekommen und hat dann später, wo er dann halt auf Europa sein Utopia erschaffen wollte, hat er dann halt sein Europa eben diesem Herrenhaus nachempfunden und hat dann auch das Leben oder die ersten beiden Menschen, die er dann erschaffen hat, die auf Europa leben, eben diesen Kellner und dieser, nicht Kellner, diesen Butler und dieser Zofe halt dann auch dann nachempfunden, ne? Und die beiden sind ja dann so sein quasi Adam und Eva. Also voll verzwickt und voll interessant, aber
Ja,
trotzdem.
und auch witzig, weil ich glaube ja, der Adrian irgendwann zu ihm sagt, dass ihm halt die Vorstellungskraft fehle. Und das zeigt man, oder das sieht man ja auch später in dem Moment, wo er dieses Paradies erschafft, dass er wirklich sich nichts Eigenes vorstellen kann, sondern wie du gerade sagst, dieses Haus baut er eben aus seiner Kindheitserinnerung nach. Adam und Eva sind auch diese zwei Menschen. Also ihm scheint wirklich eine eigene Vorstellungskraft zu fehlen. Alles ist irgendwie eine Kopie. Und witzig ist ja dann, dass Angela eben in dieser Konversation in der Bar eben ihm sagt, dass er halt eine richtig geile Vorstellungskraft hat, weil für sie das Ganze total irre klingt, was er sich da überlegt. Aber im Endeffekt fehlt ihm wirklich die Vorstellungskraft.
Ja, und auch sehr, sehr wichtig ist halt natürlich, dass wir auch quasi die Bestätigung haben, dass Lady True die Tochter von Ozymandias ist.
Genau, wobei wir das, glaube ich, ganz final erst Folge 9 am Anfang erfahren.
Folge 9 am
Ja,
Anfang,
da
ja.
gibt's.
Aber ich glaube, das ist doch.
Ja?
Ist das die Folge, wo sie ihm aufsucht? Oder wirklich die
Ja, das ist die
neunte
neunte. Die
erst?
neunte beginnt
Ah,
ja mit
okay.
dieser super witzigen Szene, wo man Lady Trues Mutter sieht. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Und dann sucht sie ihn danach
Okay.
auf. Ja.
Dann paddeln wir nochmal kurz zurück. Ja, also wir bekommen dann auf jeden Fall mehrere Zeitebenen von Dr. Manhattan dann zu sehen, wie er, wie gesagt, Will aufsucht und aufklärt, dass der Chef von Angela, Judd, der ja in der ersten Episode gehängt wird. Es ist ja interessant, dass gerade Dr. Manhattan dann hat Will eben mit dieser Information versorgt, dass dieser halt eben ein Ku-Klux-Klan-Anhänger ist. Oder halt zu dieser White Supremacy Group gehört. Da haben wir jetzt auch so mehr oder weniger das Reveal halt bekommen, woher Will das dann weiß. Und wir bekommen dann halt immer wieder Ausschnitte dann auch aus der Beziehung zwischen Dr. Manhattan und Angela zu sehen. Was dann aber immer noch die Erzählung ist, die er halt am Tisch tätigt bei ihr.
Genau.
Ist voll gut gemacht, ey.
Ja, wobei, wenn ich
Und
dich kurz unterbrechen darf, weil es ist ja tatsächlich noch etwas verzwickter, das ist ja eigentlich der totale Mindfuck, weil in dem Augenblick, ne, wo der Cal oder Dr. Manhattan eben den Reeves aufsucht, sehen wir ja, dass später Angela mit Dr. Manhattan spricht. Und er ihr beweisen soll, dass er quasi parallel in allen Zeiten gleichzeitig ist und sie eben ihn bittet, glaube ich, mit ihrem Großvater zu sprechen, beziehungsweise ihn etwas zu fragen oder ihm etwas zu sagen. Und dann erfährt man ja eigentlich, dass Angela Dr. Manhattan sagt, dass Judd Crawford eben zu diesem Seventh Cavalry gehört und Dr. Manhattan sagt das entsprechend dem Reeves in der Vergangenheit. Damit hat also Angela das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht.
ah, stimmt,
Ja.
ja,
Und sie
stimmt,
ist ja dann
ja.
auch so geschockt, weil sie im ersten Augenblick dann denkt, fuck, Was ist, wenn ich mich irre und ich habe diesem Mann eben vor 10 Jahren schon den Floh ins Ohr gesetzt, dass der Crawford halt ein Rassist ist? Am Ende, also wir wissen ja, sie hat recht, ne, er hängt da ja mit drin, aber für sie ist das erstmal so dieses klassische
Der
Paradoxon, ja.
hängt, der hängt nicht nur mit drin, der hängt.
Genau. Ja. Er hing.
Er hing,
Genau.
ja.
Und das ist so das klassische Zeitreiseparadoxon, ne? So dieses, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, das kommt ja in der ganzen Staffel immer wieder mal vor,
Ja.
wo man jetzt eben nicht weiß,
Genau.
wo hat es eigentlich den Anfang genommen. Es ist halt eigentlich ein Loop. Es ist so, ne? Dreht sich alles im Kreis.
Wahnsinn, ey.
Ja.
Ja, genau. Und wie du halt eben sagst, diese ganze Ei-Thematik zieht sich ja auch durch die ganze Serie
Genau,
schon.
generell.
Er hat ja auch sogar, er hat ja sogar das Ei dabei in der Bar.
Ja,
Und
stimmt.
sie schlägt das dann in sein Bier
Ja, richtig.
rein.
Und sie fragt ihn ja
Ja.
auch was in der Bar, was später dann in der allerletzten Folge, in der allerletzten Szene wieder aufgegriffen wird. Ne, weil sie fragt ihn ja, ob er theoretisch seine Kräfte, ne, wenn du dich erinnerst, in dieses Ei transformieren könnte.
Ja,
Ja, und dann sagt er
stimmt, ja.
theoretisch ja. Ne, so. Ja.
War das aber auch die Folge in der Moment? Nee, das ist auch die nächste. Oh Gott, die ganzen Grenzen verschwimmen
Ja,
schon,
die
ey.
hängen aber krass zusammen, finde ich. Ne, so die letzten zwei
Ja.
gehen so, da geht auch alles so schnell und überschlägt sich so, dass man es kaum auseinanderhalten kann.
Aber das ist trotzdem, also das ist trotzdem aber die Folge, wo zum Schluss dann das Geschehen wieder in die Gegenwart transportiert wird, er auf das Wasser läuft und die Kinder
Genau,
wegteleportiert.
weil als er da auf dem Wasser
Okay.
steht, da redet dann die Angela mit ihm über den Großvater und da passiert diese ganze Judd Crawford-Geschichte dann.
Okay, genau. Und dann ist das ja auch quasi die Folge, weil er hat ja seine Kinder erstmal so in Sicherheit geschnippt, mehr oder weniger. Und das ist ja auch die Folge, weil er ja vorausgesehen hat, dass diese Cavalry jetzt anrückt.
Genau, um ihn zu
Und
entführen, ja.
ihn zu entführen, genau, ihn zu fangen versucht. Ist es auch tatsächlich so. Wir haben zum Schluss noch ein bisschen Action. Wir sehen Dr. Manhattan in Action, was schon sehr, sehr geil
Ja.
aussah, tatsächlich. Dann schafft es aber die Cavalry trotzdem, ihn zu fangen mit einem, wie haben die das Ding genannt, ey?
Puh.
Dieses Teil da, dieses, oh Gott, ey.
Gute Frage.
Ja, also die schaffen es aber auf jeden Fall, Dr. Manhattan zu fangen. Ich glaube ja, dass Dr. Manhattan das auch kommen gesehen hat, ne? Also dass das Teil vom Plan war. Weil ich glaube nicht, dass du Dr. Manhattan so einfach mit dem Gerät oder so vermeintlich einfach mit so einem Gerät unschädlich machst und einfach so gefangen nimmst.
Nee.
Kannst auch Dr. Manhattan nicht einfach so gefangen nehmen. Das gehört ja alles zum Plan, meiner Meinung nach. So.
Klar, er weiß es, ne? Und er sagt ja auch, dass es
Ja.
eigentlich nicht aufzuhalten ist. Und auch die Angela, die will ihm halt es nicht glauben. Und als er dann da die Rassisten explodieren lässt, sagt sie auch sowas wie: Siehst du, wir haben es doch aufgehalten. Und dann ist es aber nicht so, weil sie nehmen ihn trotzdem gefangen. Also er sieht das auf jeden
Ich
Fall
muss aber
kommen.
sagen, dass es tatsächlich eines der coolsten Liebesgeschichten, die ich seit langem in der Serie gesehen habe. So eine ungewöhnliche, aber coole Liebesgeschichte irgendwie.
Ja, total, ne? Weil er sagt ihr ja, wir werden uns halt verlieben und zwar dann und dann. Und also es ist halt so, man als Zuschauer gibt es ja keine richtige Entwicklung, wo man sagt, ach, das war dann der Moment, wo sie sich in ihn verliebt hat, weil das und das passiert ist, sondern es passiert einfach so ein bisschen gefühlt. Und es ist ja auch das, wie das Leben halt spielt. Du kannst ja nicht immer erklären, warum du dich verliebt hast. Ne, manchmal, klar, verliebst du dich in das Äußere einer Frau, manchmal hat sie halt was super Nettes für dich getan, aber oft, also Liebe ist halt einfach da und so ist es halt auch in dieser Geschichte und man glaubt es auch so, ohne dass man große Erklärungen bekommt.
Ja, das wollte ich auch sagen. Das war auch so glaubwürdig einfach, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie auch nicht die große Kitsch-Szene, sondern das hat so natürlich gewirkt einfach. Du hast denen einfach abgenommen, dass die halt ein Liebespaar sind, ohne dass die halt wirklich diese Kitschkanone irgendwie ausgepackt haben. Und von wegen, keine Ahnung, alles ist bunt und wir sind verliebt und keine Ahnung. Sondern das hat einfach echt gewirkt
Ja.
so. Und das muss ich sagen, und das muss ich sagen, haben die wirklich sehr, sehr toll gemacht und glaubwürdig auch umgesetzt, ne? Und das hat eben einer wie Dr. Manhattan, der ja eigentlich nicht wirklich was fühlen kann, so verliebt ist, aber trotzdem irgendwie auf eine glaubhafte Art und Weise. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht worden, tatsächlich.
Ja.
Und schauspielerisch sehr gut gelöst, auch ja, vom Skript her auch sehr, sehr gut gelöst, also wirklich super.
Ja, und vor allem, weil er ihr ja von Anfang an sagt, dass ihre Liebe in 10 Jahren in einer Tragödie enden wird. Und sie lässt sich ja dann trotzdem darauf ein, weil er sagt, jede Liebe endet irgendwann in einer Tragödie. Also, wo ist der Unterschied? Ne? Du weißt jetzt halt nur, wann genau. Und das ist ja auch eine interessante Frage, die oft in so Science-Fiction- und Zeitreisefilmen vorkommt. Ne? So, würdest du so handeln, wenn du genau wüsstest, was für Konsequenzen es hat und dass es vielleicht auch schlimme Konsequenzen für dich hat, so dieses typische Butterfly-Effekt-Ding?
Ja, und nochmal kurz zur Info, dieses Device, also dieses Gerät, womit die Cavalry Dr. Manhattan fangen konnte, wird einfach nur als Tachyonkanone bezeichnet. Tachyon-Cannon, keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Aber ja, die Folge endet eigentlich so quasi mit eben der Gefangennahme von Dr. Manhattan. Ja gut, eigentlich endet sie dann auch damit, dass halt in diesem Gespräch Angela dann auch zusagt, dass sie nochmal mit ihm essen geht. Dann in der Gegenwart, wie Dr. Manhattan gefangen genommen wird. Und dann gibt es noch eine Post-Credits-Scene tatsächlich. Ja, wo, genau, der wurde ja angeklagt in der letzten Episode von eben diesen ganzen Klonen, weil er versucht hat zu fliehen. Ist jetzt in seiner Zelle, bekommt einen Kuchen. Und in diesem Kuchen befindet sich ein, was war das? Ein
Hufeisen.
Hufeisen, genau, von einem Pferd. Und das ist auch so ein wiederkehrendes Ding, was man immer wieder gesehen hat. Und mit diesem Hufeisen fängt er dann halt heimlich an, so sein Escape-Tunnel, also sein Fluchttunnel so quasi zu graben. Und das war so die Post-Credits-Scene von der Episode.
Genau.
Ach, Olli,
Ja.
der Olli.
Aber da sieht man ja, dass dieser ganze Gerichtsprozess und das, dass er inhaftiert wird, dass das ja alles gestaged war. Ne? Das hat er ja alles inszeniert, weil diese Klone wollten ihm ja dieses Hufeisen schon in der ersten Folge geben. Und da hat er gesagt, nee, nee, jetzt noch nicht, es ist zu früh. Ne? Du merkst, dass das alles eine Show war, die er selber für sich inszeniert hat. Aus Langeweile und ich glaube auch so ein bisschen, das hatte ich auch in einem Podcast von dem Lindelof gehört, der meinte auch eben, da geht es auch darum, dass er gucken wollte, ob er überhaupt fähig ist, etwas zu fühlen. Und deswegen hat er auch diese ganzen Klone da getötet und so weiter und hat sich dann anklagen lassen, um eben auch so ein bisschen die Erfahrung zu machen, ist er überhaupt fähig, Schuld zu fühlen für diese Millionen von Menschen, die er getötet hat. Und ja, er erfährt über sich selber, dass er das nicht ist. Ja,
Also super cool auf jeden
ja.
Fall. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Game Warden, weil es gibt ja einen Klon, der ja quasi auch sein Gegenspieler ist, die ganze Zeit in diesem Spiel war. Also der auch so eine Maske getragen hat, immer aufgepasst hat, dass er irgendwie nicht abhaut oder so. Der wird dann in der nächsten Episode dann auch nochmal einen Moment bekommen.
Ja, genau.
Ja, genau. Also apropos nächste Episode. Der Übergang ist relativ fließend. Wir können dann auch schon zu der finalen Episode von Watchmen rüber schwingen oder uns rüber teleportieren.
Oh, geil. Ja, okay.
Genau. Mit dem Titel
Lass mich aufrufen. See how they fly.
See How They Fly. Also, ich habe ja vorhin schon ein bisschen über den Inhalt der 9. und finalen Episode der Staffel gesprochen. Ja, genau. Wir erfahren, dass Lady True die Tochter von Ozymandias ist. Und ja, und einige pikante Details, wie sie überhaupt die Tochter von Ozymandias werden konnte. Zum Beispiel. Magst du das ausführen? Du kannst das bestimmt gut erklären.
Also es ist tatsächlich eine der skurrilsten Szenen in der ganzen Show. Man sieht eben am Anfang, das beginnt damit, mit dem Video, was Adrian White aufnimmt, wo er quasi gesteht, dass er für diese Attacke auf die Erde verantwortlich ist. Das Video, was er dann eben dem Präsidenten Redford irgendwann schickt. Und während das aufgenommen wird, sieht man halt eine seiner Bediensteten. Ich weiß nicht, ob die eine Reinigungskraft oder irgendwas da ist. Auf jeden Fall so eine asiatische Bedienstete, wie sie eben in sein Büro geht und dann in einem Art Tresor, wo er sein ganzes Sperma lagert, in Reagenzgläsern, eben eines dieser Gläser rausnimmt und sich das einflößt und sich damit quasi
Richtig.
schwängert.
Mein erster Gedanke war, oha. Mein zweiter Gedanke war, Mann, hatte der viel Zeit, um zu masturbieren.
Ja, da war echt ordentlich was
Ja.
drin, das stimmt.
Ja, der hat echt viel Zeit gehabt, der damals noch ein bisschen jünger aussehen konnte jetzt. Wow. Wow. Ja, und wie gesagt, man erfährt dann endlich, dass Lady True wirklich die Tochter ist von Ozymandias. Das hat sie schon so ein bisschen angedeutet. Stefan und du hatten das irgendwie so schön rausinterpretiert in der Szene, wo er ja aus diesen ganzen Leichen dann diesen Hilferuf sendet, wo ja irgendwie steht, Save me, die oder so, ne? Und erstmal nur die. Man hat halt nur das D gesehen. Ich habe gesagt, wahrscheinlich Dr. Manhattan. Ihr habt gesagt, das könnte vielleicht für Daughter stehen. Ihr hattet recht.
Ja, gut geraten, ja.
Genau. Und in der letzten Episode habe ich dann aber auch quasi dann so ein bisschen interpretiert, weil es gab ja diese eine Szene, wo Angela in der Facility, in diesem Labor halt von White Enterprises, wo sie ja aufgrund ihrer Nostalgia-Sache da gewesen ist und dann auf Erkundungstour gegangen ist, erst diesen Elefanten gefunden hat und dann später halt in diesen Raum gekommen ist mit dieser blauen Sphäre. Und dann hatten sie ja das Gespräch über Dr. Manhattan und Lady True sagt halt zu ihr, ey, Dr. Manhattan ist noch hier in Tulsa, der ist nicht auf dem Mars, der lebt hier noch unter uns Menschen. Und während die beiden, also Angela und Lady True, das Zwiegespräch hatten, setzt das Ozymandias-Theme ein. Das Ozymandias-Theme, dieses Requiem von Mozart, was immer wieder zu hören ist, wenn halt Ozymandias zu sehen ist in der Serie, setzt halt da ein, wo Lady True auf einmal anfängt zu sprechen. Und da habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht.
Ja.
Das war dann so quasi auch mein Hinweis, dass es so in die Richtung geht und ja, hat dann auch letztendlich gestimmt. Und auch die weitere Theorie eben, das hatten wir auch schon in der früheren Episode, diese Goldstatue von Ozymandias. Da wird auch aufgeklärt, was es mit der auf sich hat. Da müssen wir aber nochmal einen Step zurück machen, und zwar zu seinem Fluchtversuch, weil wir hatten ja seinen Fluchtversuch irgendwie dann nochmal besprochen. Über das, genau, das war ja die Post-Credit-Scene von der letzten Episode. Und ja, er hat dann ja seine Flucht so eingeleitet, einfach von Europa, ne?
Genau, ja.
Oder halt sich abholen lassen, quasi von seiner Tochter.
Ja, mittels einem Raumschiff, was dann da eben landet. Und als er da einsteigt, wird er dann quasi direkt für die lange Reise konserviert, indem er halt mit diesem Goldzeug da so ein bisschen wie Han Solo in so eine Art Kybernit oder wie auch immer Schlaf geschickt wird und in diese Statue verwandelt.
Ja,
Genau.
genau.
Die dann, wie wir erfahren, wohl jahrelang dann eben später bei der Lady True in ihrem Wohnzimmer oder ihrem Office da eben steht. Und da hatten wir ja auch die Szene in, glaube ich, der vierten oder fünften Folge, wo die Lori sich auch schon darüber wundert, warum da diese Statue steht, zum einen, und zum anderen, warum der Ozymandias da so alt aussieht. Ja, da sieht er ja aus wie ein viel,
Ja.
viel älterer Mann als das, was man von ihm kennt.
Und wir erfahren dann auch tatsächlich, warum Dr. Manhattan entführt wurde.
Genau, also die Seventh Cavalry hat ihren Plan ja schon in einer der früheren Folgen quasi offenbart. Die wollten ihn halt gefangen nehmen und zu ihm werden. Das bedeutet, sich in ihn verwandeln. Und wir erfahren jetzt halt hier eben, dass der Senator Keen derjenige ist, der dann quasi ihn töten und seine Kräfte aufnehmen will durch irgendeine Art von Technik, die die da haben. Und wir erfahren aber, dass das Ganze schon die ganze Zeit quasi von der Lady True sabotiert oder gesteuert wird, weil sie eigentlich vorhat, die Seventh Cavalry den Dr. Manhattan entführen zu lassen, um selber dann quasi ihn zu vernichten und
Genau.
zu ihm und damit zu Gott zu werden.
Genau. Sie hatte eigentlich die ganze Zeit das vor, was die Seventh Cavalry vorhatte, und hat das initiiert, damit die Seventh Cavalry ihren Plan durchsetzt für sie.
Genau. Die hat sie ja auch das ganze Zeug klauen lassen, was sie für diese Maschine benötigen und für ihre Waffen. Nur das erfahren die ja dann auch irgendwann, dass das sonst nicht so einfach gewesen wäre, das Zeug von ihr zu klauen. Sie hat das halt einfach alles, ja, sie machen lassen.
Ich fand es halt auch richtig, richtig gut und auch richtig, richtig krass, was wo Dr. Manhattan dann in dieser Zelle war und dann halt irgendwie quasi Gedanken verloren, irgendwie mit sich selber spricht. Das waren die ganze Zeit Sätze und Zitate aus dem Graphic Novel. Oder die kamen auch in dem Film von Zack Snyder
Ah,
vor.
okay.
Weil da gab es diese eine Szene, wo er ja diese Demonstranten wegschnippt aus dem Graphic Novel. Da sagt er ja davor noch was. Das hat er gesagt, wenn er in dieser Zelle war. Und dann gab es noch eine Szene, wo er quasi mit seiner, er hat ja eine Frau, die ja dann, seine erste Frau ist ja an Krebs gestorben. Da gibt es eine Szene im Graphic Novel, ein Flashback so quasi, wo er mit ihr spricht, und das sagt er auch.
Ah, okay.
Und dann kommt nochmal ein Zitat vor in dieser, wo er halt im Graphic Novel und halt im Film von Zack Snyder in dieser Talkshow sitzt. Das sind alles drei Zitate, die in dem Graphic Novel
Ah,
vorkamen. Richtig
okay.
krass. Das fand ich übelst krass so. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und Looking Glass ist back. Also,
Ja, Gott sei
okay,
Dank.
Gott sei Dank, ihm geht's
Also er
besser.
bekommt nicht viel zu tun, aber es ist schon cool, ihn zumindest im Finale nochmal zu sehen und
Lebend. Ja
lebend.
gut, dass er lebt, wusste man ja schon mehr oder weniger, aber ob man ihn noch mal zu sehen bekommt, war halt unklar.
Genau, aber er hat sich da tatsächlich undercover in die Seventh Cavalry gemischt und ist dann eben anwesend in dem ganzen Moment, wo dann die ganzen Seventh Cavalry-Mitglieder, auch der alte Senator Keen taucht ja auf, ne? Der gehört da auch dazu, der war auch schon Teil von Cyclops. Und
Ja.
Laurie soll sich das Ganze ja auch angucken, die ist dann quasi dort als Geisel an den Stuhl gefesselt und wird von Looking Glass bewacht, ohne dass sie weiß, dass es Looking Glass ist.
Ja, ich wollte noch einen schlechten Wortwitz machen.
Immer raus.
Ich wollte nur sagen, ja, Lady True ist der True Villain von
Du müsstest die mal alle aufschreiben. Da waren ja letzte Woche auch schon welche dabei.
ja.
Ja, ist sie. Ist sie tatsächlich.
Ist sie tatsächlich, ja. Und ja, dann regnet es ordentlich noch Tentakeln.
Richtig, tiefgefrorene Tintenfische.
Ja, genau. Also Lady True versucht dann halt, wie gesagt, mit diesem komischen Gerät die Kräfte von Dr. Manhattan auf sich zu übertragen und wird dann halt quasi aufgehalten. Lustigerweise von White, der dann halt mit diesem Tentakel-Regensystem dann halt diese gefrorenen Tentakeln dann aus dem Himmel so beschwört, und ja, in diesem Prozess wird halt dann Lady True dann noch rechtzeitig aufgehalten und dabei halt auch getötet.
Genau.
So, also jetzt mal so kurz das Ende mal kurz runtergesagt.
Genau, und die werden ja, also White, Laurie und Looking Glass werden von Dr. Manhattan wegtransportiert, teleportiert, kurz bevor er selber da dieser Maschine ausgesetzt wird. Und das heißt,
Ja.
bestätigt sich, was du sagst. Dr. Manhattan weiß die ganze Zeit, was da passieren wird. Er muss die wegteleportieren, damit sie diese Tintenfische schicken und die Maschine zerstören, aber tatsächlich zu spät, ne? Weil er selber wird ja vernichtet in dem Augenblick. Er stirbt ja auch, ja, und das weiß er.
Das weiß er.
Ja.
Und ja, das war dann das große Finale erst einmal. Dann, ja, geht es noch ein bisschen weiter tatsächlich, also mit dem Fluchtversuch von Angela. Also sie nimmt ja erstmal Schutz in dem Theater, trifft sich da mit Will, wo auch ihre Kinder sind. Und Laurie und Wade bzw. Looking Glass nehmen dann Adrian fest.
Genau.
Das passiert auch noch. Das passiert auch noch. Indem sie halt eine Kopie von seinem 1985 aufgenommenen Video an Robert Redford als Druckmittel nutzen. Und das war ja auch das Shuttle, oder? Das war ja auch das Shuttle von Night Owl, oder? Was dann auch, man dann auch noch gesehen hat,
Ja, ich glaube
glaube ich,
schon.
in dieser Lagerhalle, wo sie
Ach.
dann, also wo Wade und Laurie ihn
Ja,
festnehmen.
doch, natürlich, klar, logisch. Ich habe jetzt gerade an eine andere Szene gedacht. Ja, genau.
Ja, fand ich auch sehr, sehr schön.
Ja.
Und eben, jetzt auch letzte Szene von der Serie. Angela macht halt zu Hause sauber und am Tag vorher sind ja, macht sie, glaube ich, diese. Oder warte, was war das? Doch, war das das mit den Eiern?
Ja, genau. Sie und Dr. Manhattan
Das muss es
streiten
sein.
ja, weil sie eben nicht, glaube ich, einsehen will,
Ja,
dass er
stimmt.
sterben muss oder so. Und dann wirft sie, glaube ich, die Eier auf den Boden. Die Schachteleier.
Genau.
Und dann
Genau, und
gehen.
dann macht sie das halt sauber.
Genau. Und alle gehen kaputt bis auf eins, merkt sie dann, wenn sie jetzt nach Hause kommt.
Genau, und wir hatten es ja davon, dass Dr. Manhattan eben die Möglichkeit hat, seine Kräfte zu übertragen. Und dann nimmt sie halt dieses Ei und isst es roh. Geht dann raus auf eben, nee, läuft nach draußen zu dem Pool, wo dann in der Folge vorher dann Dr. Manhattan über das Wasser gelaufen ist. Und man sieht halt nur, wie sie halt ihren Fuß auf das Wasser dann ansetzt oder halt aufsetzen will. Es schimmert wirklich ganz leicht, also ganz kurz blau. Und dann wird's schwarz. Dann wird's schwarz und diese großartige Serie ist leider zu Ende.
Witzig ist ja, als die Angela den Dr. Manhattan eben da auf ihrem Pool zum ersten Mal stehen sieht, fragt sie ihn ja, warum er auf diesem blöden Pool steht oder auf dem Wasser von dem Pool. Und er sagt ja zu ihr sowas wie, das ist später noch wichtig. Ne? Also er gibt ihr schon den Hint, das ist das, wie du testen kannst. Ob du vielleicht meine Kräfte übernommen hast oder nicht.
Plötzlich ist es zu Ende. Wir hatten 9 fantastische Episoden und jetzt wagen wir einfach mal nochmal so einen kurzen emotionalen Rückblick auf die Serie. Also was jetzt nochmal rückblickend, nachdem du jetzt alle Episoden gesehen hast, was sind so deine Gedanken über die Serie? Wie findest du sie? Was hältst du von ihr?
Also ich finde tatsächlich, das ist mit das Beste, was so die letzten Jahre an Serien produziert wurde. Also ich finde, also ich gucke Serien normalerweise nicht mehr als einmal. Also das muss schon dann wirklich, also das ist dann wirklich eine Ausnahme. So ist wie vielleicht die erste Staffel True Detective, die habe ich jetzt zweimal gesehen. Aber normalerweise ist es wahrscheinlich bei dir ähnlich, wenn man eine Serie mal geguckt hat, ist sie halt durch. Und bei Watchmen war es
Ja.
wirklich anders. Da habe ich jede Folge mindestens zweimal geguckt, unabhängig von der Vorbereitung auf den Podcast, wo ich sie dann oft nochmal so im Schnelldurchlauf durchgeskippt habe. Also mindestens ein,
Danke sehr.
weißt du, so mindestens ein Drittel.
Ich habe das nicht gemacht.
Macht ja nichts, passt ja auch so, ne? Aber diese Serie,
Ja.
ich fand, jede einzelne Folge hatte so viele ikonische und grandiose Momente, dass wirklich jede einzelne Folge Spaß gemacht hat, beim nochmal gucken und nochmal gucken und dann hat man wieder neue Dinge entdeckt. Und das Beste ist wirklich, dass es am Ende alles Sinn gemacht hat. Da wurden ganz viele Dinge am Anfang angedeutet, die am Ende Sinn gemacht haben. Also es ist wirklich eine Serie, die ein super zufriedenstellendes Gesamtbild, aber auch ein super zufriedenstellendes Finale bietet. Klar wird vielleicht nicht jede einzelne Kleinigkeit am Ende beantwortet. Das ist so ein bisschen wie bei Lost,
Wieder
der
Flutschmann.
Flutschmann, ne, der Klassiker, oder bei Lost, erste
Ja.
Season, dieser Eisbär, wo der herkommt. Das ist aber egal. Nur diese Dinge, die nicht beantwortet wurden, die sind nicht wichtig. Die wären zwar nice to have oder nice to know, aber okay, ne? Aber so im Großen und Ganzen war das alles super stimmig. Und eigentlich für mich wie ein überlanger Film. Also lange hat sich schon keine Serie so angefühlt wie ein überlanger Film, ohne Füller und einfach auch so mega komplex. Also wir haben super wenig darüber gesprochen, weil wir jetzt auch hier keinen Politik-Podcast machen, aber die politischen Themen, die in jeder einzelnen Folge behandelt und aufgemacht oder angedeutet wurden, die würden eigentlich nochmal genug Stoff geben für, weißt du, nochmal 6 Podcasts zu dem Thema. Das ist echt
Ja,
heftig.
absolut. Absolut, ja. Findest du, es braucht eine zweite Staffel?
Ganz ehrlich, nee. Ich dachte es auch in dem Augenblick, als die letzte Szene dann eben kam mit diesem angedeuteten aufs Wasser auftreten, dachte ich, das ist die perfekte, also das ist die perfekte Endszene. Du musst gar nicht wissen, ob sie Dr. Manhattans Kräfte hat oder nicht. Die Geschichte dieser Charaktere ist auserzählt und ich finde, daraus eine Fortsetzung zu spinnen, würde keinen Sinn machen. Das ist gar nicht interessant genug. Die Frage, ist Angela jetzt Dr. Manhattan und wäre sie ein besserer Gott als er? Bababa. Das gibt für mich gar nichts her. Für mich ist das echt super rund, so wie es ist. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es keine zweite Staffel gibt. Und wenn doch irgendwann, dann, dass sie auch eine bestimmte Relevanz hat und vielleicht auch eine ganz andere Geschichte erzählt in diesem Universum. Vielleicht auch mit ganz anderen Charakteren. Und andere alte Watchmen-Charaktere aus dem Hut holt. Es kamen ja nicht alle vor, zum Beispiel.
Ja, Night Owl zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja. Was ja aber auch nicht schlimm. Also es wäre schon cool, ihn dabei gehabt zu haben, aber das war halt auch absolut nicht nötig.
Nee.
So. Man hat ja geklärt, wo er ist und Punkt, ne?
Genau.
Man muss dann nicht weiter irgendwie irgendwas aufreißen, so extra. Und ja, also ich sehe das so ähnlich wie du tatsächlich. Ich fand, was die Serie bei mir auch besonders an, oder wodurch die Serie bei mir an Wertschätzung gewonnen hat, ist halt einfach, sie hat einfach eine für sich abgeschlossenes, perfektes Graphic Novel sinnvoll und wirklich gut weitererzählt. Ne? Das ist eine unfassbar schwere Aufgabe, weil am Anfang habe ich mir ja auch, also wir hatten ja in der ersten Episode so darüber gesprochen, was unsere Erwartungen waren, als wir erfahren haben, dass es eine Watchmen-Serie geben wird, die die Geschichte von Watchmen weitererzählt. Und wir waren ja irgendwie alle der Meinung, das hätte es eigentlich so gesehen nicht gebraucht. So. Aber dass du jetzt halt durch diese Serie, die so gut geschrieben ist, und die halt einfach diese Geschichte, diese, wie ich eben gesagt habe, eigentlich abgeschlossene, großartige Graphic Novel Geschichte sinnvoll, also wirklich sinnvoll weitererzählt, dass das die Serie so gut gemacht hat, dass du dann jetzt doch das Gefühl hast, okay, ich eigentlich ohne diese Fortsetzung will ich jetzt doch nicht mehr leben. Ja, vor allem jetzt halt, nachdem du sie gesehen hast. Und ja, im Großen und Ganzen sehe ich das auch also was die zweite Staffel, eine potenzielle weitere Staffel anbelangt, auch so wie du. Ich brauche es nicht, tatsächlich. Ich finde es auch gut, dass Damon Lindelof gesagt hat, es wird erstmal keine geben, bis er vielleicht eine Idee hat. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, sollte es eine zweite Staffel geben, dann nehme ich sie sehr gerne, natürlich, aber wie gesagt, ich brauche sie nicht und es ist wirklich gut, wie es ist. Also, aber das habe ich, wie gesagt, vorhin auch gesagt. Das Graphic Novel war schon eigentlich gut zu Ende und sie haben es trotzdem geschafft, es weiterzuerzählen. Also schließt das ja nicht aus, dass sie auch trotzdem nach dieser Staffel die Serie trotzdem weiterführen können.
Klar. Ich hoffe, wenn, dann eben aus den richtigen Gründen. Genau das, was du
Ja.
sagst. Wir machen jetzt keine zweite Staffel, weil die erste erfolgreich war, sondern weil wir wirklich etwas zu erzählen haben, so wie es eben jetzt bei dieser Staffel der Fall war. Der Lindelof sagte ja auch in einem Interview mal, dass er, glaube ich, über Jahre hinweg immer wieder gefragt wurde, ob er das machen möchte. Und in dem Augenblick, als er zugesagt hat, da hat er zugesagt, weil er einfach eine Idee hatte und weil er gesehen hat, was in den heutigen USA abgeht. Und er hatte eine Message, er wusste, diese Geschichte ist es jetzt wert, erzählt zu werden. Und hat sich richtig angefühlt. Und
Ja.
das finde ich halt gut. Und Und ich hoffe, wenn es dann irgendwann eine zweite Season gibt, dass das dann genauso so angegangen wird.
Absolut, absolut. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das haben wir auch gar nicht so wirklich erwähnt oder wir sind da eigentlich gar nicht darauf eingegangen. Dave Gibbons hat in der Serie mitgearbeitet, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Das stimmt, das stimmt.
Und praktisch die Serie hatte quasi den Segen einer Hälfte des Kreativteams von Watchmen gehabt. Immerhin, ja, und also auch großartig, weil ich glaube nicht mal der Film von Zack Snyder hatte irgendwie den Segen von Dave Gibbons. Und dass er halt an dieser Serie involviert war, war doch eine super Sache auf jeden Fall. Wie Alan Moore natürlich dazu steht, wissen wir ja. Da brauchen wir nicht groß drauf einzugehen. Aber dass da Dave Gibbons mit involviert war, ist eine sehr gute Sache gewesen. Und ich glaube, man hat das auch gemerkt, weil eben diese ganzen gealterten Watchmen-Charaktere, wie sie weitererzählt wurden und sich doch trotzdem im Kern treu geblieben sind, wie man sie halt aus dem Graphic Novel kannte. Also man hat schon gemerkt, dass da jemand involviert war, der halt an einem Graphic Novel mitgearbeitet hat, weil du merkst das halt einfach an der gesamten Handschrift, was die Ausarbeitung der Charaktere anbelangt. So, also man hat wirklich, wirklich gespürt, dass es halt dieselben waren, wie aus dem Graphic Novel, gerade bei Ozymandias oder gerade bei Silk Spectre, bloß älter halt. Und Dr. Manhattan natürlich.
Ja. Und ich glaube auch, nicht nur nee, Dave Gibbons, sondern auch mit Lindelof und ich glaube vielen anderen im Team halt wirklich Hardcore-Fans, die da Hunderte, wenn nicht Tausende von Easter Eggs reingepackt haben, über die wir ja gar nicht gesprochen haben, weil dafür müsstest du wahrscheinlich auch eine 10-teilige Podcast-Reihe machen. Wenn ich so ein paar YouTube-Videos gucke, da gibt es wirklich zu jeder Folge zum Teil 40, 50-minütige Videos voller Easter Eggs. Also ist echt verrückt.
Ja, und genau, ich bin auch gerade am Lesen. Lindelof hat ja versucht, auch in Kontakt mit Alan Moore zu kommen, bevor er dann die Arbeit an dieser Serie dann begonnen hat und wurde abgelehnt. Hat dann einen Korb bekommen, während halt Dave Gibbons aber gleich Feuer und Flamme dafür war und sogar einige Illustrationen beigesteuert hat für das Storyboard.
Okay.
Sehr
Ja,
nice.
also an Alan Moore, ich glaube, da wird sich jeder die Zähne ausbeißen, bis er von uns geht.
Ich glaube auch.
Ja, der bleibt sich da treu.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber gut, gut, dass wir quasi dann auch dieses schöne Gespräch mit Alan Moore beenden. Alan Moore ist der Anfang und das Ende. Ja, das war's, meine lieben Freunde, tatsächlich. 4 Episoden Watchmen Podcast. Es war auf jeden Fall echt, echt viel. Und wir haben trotzdem immer noch nicht alles, wie du gerade eben gesagt hast. Aber ich hoffe, wir konnten euch irgendwie dann doch ja, vermitteln, wie sehr wir diese Serie mögen. Und gibt es den einen oder anderen von euch, der noch nicht das Graphic Novel gelesen hat und aber die Serie gesehen hat? Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen auch dazu bringen, mal zu dem Comic zu greifen. Ist wirklich ein großartiges Ding. Watchmen auf jeden Fall. Jetzt nach 4 Episoden bleibt mir nur zu sagen, es war eine wirklich großartige Serie. Wie der Martin gesagt hat, es war wirklich eines der besten seit Jahren. Ich finde aber auch diese Standalone-Serien jetzt mittlerweile ein bisschen interessant, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen so HBO ihr Ding jetzt, habe ich das Gefühl, weil sie haben ja auch Tschernobyl gebracht, was ja irgendwie, hast du es gesehen?
Ja.
Ja, großartig, ja.
Total. Oh Gott,
Ja, was.
ich konnte da echt, schon lange hatte ich das nicht, dass ich mal in der Nacht oder so nicht schlafen konnte danach. Die ganze Scheiße ist mir durch den Kopf gegangen.
Ist ja auch eine Limited Series gewesen mit, ich glaube, 9 Folgen auch waren es.
Nee, waren nur 5 tatsächlich.
5 tatsächlich, ja. Also nur mit 5 Folgen, aber halt dann Schluss aus Ende. Gut, es liegt aber auch an der Zeitgeschichte, dass man vielleicht keine zweite Staffel von Tschernobyl da auch gebraucht hatte. Aber jetzt halt mit Watchmen auch so erstmal jetzt wirklich eine einzige Staffel, Limited Series auch, nur 9 Episoden. Das könnte sich so als neues Ding von HBO entwickeln, glaube ich. So diese einfach Standalone-Serien mit einer Staffel, einer übersichtlichen Episodenzahl. Also, wer weiß, was die Zukunft bringt. Finde ich aber auf jeden Fall ein angenehmes Format, muss ich sagen.
Ja, absolut. Ja.
So, genau, ich wollte ja nochmal vielen lieben Dank sagen an die Zuhörer jetzt nochmal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr das mit uns durchgestanden habt. Es hat riesen Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ja, also trotz der ganzen, ja, dem ganzen verzwickten und sehr komplizierten, bisschen abgespaceden Aufbau der Serie war es auf jeden Fall ein Genuss, darüber zu sprechen, weil wir, ihr habt es ja wahrscheinlich auch rausgelesen, wir sind große, große Fans des Graphic Novels. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wir hoffen, dass wir vielleicht demnächst auch weitere Podcasts mit nicht zu viel Puffer dazwischen dann rausbringen können. Es sind ja noch einige DC-Serien dieses Jahr geplant. Titans 2 Podcast wird auf jeden Fall kommen, auch mit sehr interessanten Stargästen am Start. Also bleibt gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dich, Martin.
Ich danke dir, also und den Zuhörern auf jeden Fall, vor allem aber natürlich dir, dass du mir die Chance gegeben hast, hier teilzunehmen und endlich mal über diese Serie sprechen zu können mit ein paar Nerds wie euch.
Ja, also vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass du diese 4 Episoden mit uns aufgenommen hast. Ja, ich nenne dich jetzt auch nicht mehr Special Guest. Du gehörst jetzt zum erweiterten Familienkreis.
Wow.
So, und du bist halt auch, das habe ich auch schon in der letzten Episode gesagt, du bist immer wieder gerne bei uns eingeladen, wenn irgendwie Redebedarf besteht zu DC-relevanten Themen, egal ob Comics, Filme oder Serien halt. Also, wie gesagt, sag einfach Bescheid, bist gerne dabei. Und ja, ein herzliches Danke nochmal. Ich sag auch einen lieben Dank an den Stefan, der heute leider nicht dabei sein konnte, aber der natürlich in den letzten 3 Episoden in absoluter Topform geglänzt hat, mit seinem Fachwissen, mit seiner Leidenschaft in Sachen Watchmen. Und ja, wird natürlich auch wieder sein, dass ich in den nächsten paar Wochen definitiv noch das ein oder andere mit ihm aufnehmen werde. Grüße gehen natürlich auch raus an den Rest des DC-Block Deutschlands-Team, an den lieben Hermann, an Chris, an Jens, an Erik. Und ja, wir sind draußen, bedanken uns noch einmal. Bleibt gesund und munter, bleibt wie ihr seid, bleibt positiv, seid nett. Und lest mehr Comics. Ciao.